Ich weiß noch, wie sie für meine Mutter gebetet haben und sie wirklich auf einem Schlag frei wurde von all ihren Süchten. Komplett frei. Und ich habe einfach nur gedacht, okay, wenn es so einfach ist, warum tun wir das nicht? Ich möchte nicht Entschuldigungen hören, weshalb Gott heute nicht mehr wirkt. Jesus hätte in seinem Leben so dumm ausgesehen, wenn der Heilige Geist nicht eingegriffen hätte. Ich denke, es ist ein Privileg, als Clown dazustehen. Es tötet so viel in uns ab, was abgetötet werden muss, wenn wir uns als Clown fühlen.
Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian Reschke und heute im Stream mit Andy D'Emelio aus Bern. Andy ist Teil des Leitungsteams der Vineyard Bern und dort im Bereich Power Ministry tätig. Hey Andy, super, dich an Bord zu haben. Bin gespannt, was du heute mitgebracht hast.
Danke Christian, darf ich hier sein? Und ich bin auch gespannt, dich etwas kennenzulernen hoffentlich und freue mich sehr über das Gespräch.
Dein Name D'Emelio, haben wir eben drüber gesprochen. Du bist eigentlich aus Italien oder zumindest italienischer Abstammung. Erzähl mal was davon.
Genau, mein Vater ist Italiener und mein ganzer Name wäre Andrea Bartolomeo D'Emelio. Bin aber hier in der Schweiz aufgewachsen, aber immer wieder mal in Italien zu finden, natürlich um meine Verwandten zu besuchen. Hatte jetzt nicht das Privileg, mit meinem Vater aufzuwachsen. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich etwa 3,5 Jahre alt war. Und deswegen konnte ich jetzt die Sprache nicht lernen, weil ich hier in der Schweiz aufgewachsen bin. Muss aber schon sagen, dass ich ja vieles Italienisches in mir habe. Also laut DNA bin ich 50% Italiener und nur etwa 20-25% Schweizer. Und der Rest ist ein Gemisch von allem Möglichen.
Das klingt total gut. Dann wird es richtig feurig heute. Mal sehen, ob die Gerüchte wahr sind. Okay, worum soll es heute gehen? Die Überschrift unseres Flows heute ist entspannt, natürlich, übernatürlich leben. Jesus erstaunt die Menschen seiner Zeit durch viele Dinge. Unter anderem dadurch, dass er Kranke heilt, Menschen von dämonischem Einfluss befreit, Naturgewalten zurechtweist und Wunder tut. Doch das ist nicht genug. Er bringt seinen 12 Jüngern und später auch 72 anderen bei, zu tun, was er tut. Doch das ist immer noch nicht genug. Denn Jesus spricht davon, dass diese Zeichen auch uns folgen werden, wenn wir mit ihm leben. Und er beauftragt uns als seine Nachfolger sogar explizit, Zeichen und Wunder zu tun. Unsere Frage heute ist, wie können wir das tun? Und wie können wir das so entspannt und alltäglich tun wie Jesus? Also entspannt, natürlich, übernatürlich leben. Andy, ich hoffe, du hast all die Antworten, die es heute braucht.
Wahrscheinlich nicht, denn auch ich habe natürlich sehr, sehr viele Fragen. Und oftmals ist es ja so, dass wenn man etwas weiß über ein Thema, weiß man auch, was man eigentlich nicht weiß. Und deswegen ist es dann so, dass Menschen, die irgendwo viel gelehrt haben über ein Thema, mit mehr Fragen rauskommen, als sie eigentlich gehabt hatten, als sie dort reingegangen sind. Und ich fühle mich jedenfalls immer noch als Student, als Jünger, der mehr Fragen hat als jemals zuvor. Aber das ist auch gut so, denke ich.
Du lebst im schönen Bern. Du hast eben schon erzählt, du hast italienische Wurzeln. Du bist verheiratet, ihr habt 2 Kinder. Du liebst Sport und du bist im Leitungsteam der Vineyard Bern tätig. Sag mir doch mal, wie so ein typischer Tag in deinem Leben ausschaut.
Ja, ich würde sagen, jeder Tag, jede Woche ist ziemlich anders. Kommt immer sehr darauf an, was angeplant ist. Jetzt bin ich gerade in einer Phase, wo sehr viel am Wochenende läuft. Jetzt letzten Samstag habe ich gepredigt, am Sonntag 3-mal in der Vineyard Bern. Deswegen hatte ich jetzt gestern am Montag eher einen Chill-Tag, habe ich nur am Morgen gearbeitet, um den Nachmittag mit meiner Familie verbringen zu können. Das kommende Wochenende bin ich am Freitagabend unterwegs und auch den Sonntag wieder 3-mal in der Vineyard am Predigen. Und das ist halt immer so unterschiedlich. Aber wenn danach weniger am Wochenende läuft, dann bin ich unter der Woche mehr jetzt am Arbeiten, am Laptop, E-Mails beantworten, organisieren. Ist wirklich sehr, sehr individuell, wie sich mein Leben gestaltet. Ist nicht immer einfach. Auf der einen Seite habe ich auch sehr viel Flexibilität, aber auf der anderen Seite fehlt mir tatsächlich oftmals wie eine regelmäßige Struktur. Am Wochenende mache ich auch immer wieder viel Homeoffice. Wenn man in einer Gemeinde angestellt ist, hat man auch viele Treffen am Abend. Deswegen ist es immer ein Mischmasch, wo man versucht, alles unter einem Hut zu kriegen. Jetzt auch gerade mit Kindern versuche ich natürlich nicht mehr so viele Meetings am Abend zu haben, weil es mir persönlich sehr wichtig ist, mit der Familie Abendessen zu können am Tisch. Und möchte auch sehen, wie die Kinder die Zähne putzen oder wie ich die Zähne putzen darf, um sie danach ins Bett genau zuzukriegen. Mir bedeutet das einfach sehr viel, wenn ich so Teil der Familie sein kann, um auch meine Frau zu unterstützen und zu sehen, wie die Kleinen aufwachsen. Es geht so schnell, viel, viel zu schnell eigentlich.
Gib mir mal einen kurzen Einblick, wie du selber aufgewachsen bist. Kommst du aus einer Familie, die sich immer schon nach Gott ausgestreckt hat?
Hey, ist eine sehr gute Frage. Und zwar würde ich sagen, beginnt eigentlich so meine Geschichte mit Jesus dort, wo ich selbst noch nicht geboren war. Und zwar hatte meine Mutter mit 18 Jahren, ich war noch nicht auf der Welt, ein sogenanntes Nahtoderlebnis. Und sie hatte eine Hirnhautentzündung, die nicht entdeckt wurde und wurde danach notfallmäßig ins Spital eingeliefert und war medizinisch gesehen etwa 8 oder 9 Minuten war sie tot. Und sie hatte eigentlich in dieser Erfahrung etwas erlebt, das Tausende von anderen Menschen wie auch erlebt hatten, wo sie wie aus dem Körper kam, sich selbst sah, in diesem Tunnel war, mit diesem Licht am Ende des Tunnels. Und sie hatte wie die Fähigkeit, sich zu diesem Licht hin zu bewegen und war auch so auf einem schönen Feld nach dem Tunnel. Und als sie so vor dem Licht war, sie sagte immer, sie hatte noch nie so einen Frieden gefühlt, als sie dieses Licht gesehen hatte. Sie fühlte sich so wohl, das war so ein schönes Erlebnis. Und sie wollte eigentlich nichts anderes, als in dieses Licht hineinzugehen. Und als sie das versuchte, sprach das Licht zu ihr und sagte, du hast keinen Zugang hierher. Und nach diesen Worten wurde sie wieder wie zurück in ihren Körper gebeamt und ist aufgewacht im Notfallraum und war danach ziemlich hässig auf die Ärzte. Und ich kenne meine Mutter und kann mir das vorstellen, weil sie wollte bei diesem Licht sein. Das Gefühl von Friede und Liebe und innere Sättigung, das hat sie so erfüllt wie nichts anderes. Daraus entstehend hatte sich natürlich ein Riesenhunger entwickelt im Leben meiner Mutter, weil sie wollte wissen, was war dieses Licht? Was kommt nach diesem Leben, was noch so viel realer war als das, was wir hier jetzt sehen und hören? Und sie machte sich auf die Suche. Leider hatte ihr nie jemand von Gott oder Jesus erzählt. Und sie ist danach sehr stark in die Esoterik, Hexerei, Okkultismus eingedriftet, hat auch viele Freunde eigentlich verloren deswegen, weil alle dachten, meine Mutter ist jetzt völlig verrückt und hat eigentlich allen den Rücken gekehrt mit, was war das, wahrscheinlich so 19, 20 Jahren, wo sie ein One-Way-Ticket, eine Einzelfahrt nach Italien gekauft hat, dorthin ging, die Sprache nicht konnte, um einfach, wie ein neues Leben zu starten. Und dort hat sie meinen Vater getroffen. Und als sie 21, 22 Jahre alt war, wurde ich danach in dieses Umfeld hineingeboren. Hatte eine Mutter, die sehr, sehr viel Geistliches erleben wollte, leider auf eine ungesunde Art und Weise. Und leider waren danach auch Drogen etc. im Spiel, viel Gewalt, Aggressionsprobleme, sodass sich meine Eltern etwa mit 3,5 Jahren scheiden ließen und ich danach hier in der Schweiz aufgewachsen bin. Genau, das ist so der Werdegang oder wie soll ich sagen, die ersten Jahre, die mich natürlich sehr geprägt haben. Das erste, die erste Erinnerung in meinem Leben ist tatsächlich die Nacht, wo wir flüchten mussten von meinem Vater, weil er wieder gedroht hatte, mich umzubringen. Und er ging danach endlich wieder einmal arbeiten, früh am Morgen. Und ich weiß noch, wie meine Mutter so hektisch aufgestanden war, unsere Dinge gepackt hat und wie ich fragte, Mama, wohin gehen wir jetzt? Das ist so meine erste Erinnerung an mein Leben. Und wir sind danach in so ein Frauenhaus gegangen, um einfach Sicherheit und Zuflucht zu finden. Und das genau, war eigentlich so der Anfang, wo ich denke, meine Kindheit war sehr viel von Angst geprägt. Ich hatte keinen leiblichen Vater, hätte mir das natürlich gewünscht. Und durch meine Mutter, die sehr viel Komisches, sie hat gependelt, Card Reading, Palm Reading, also Hände gelesen, Karten lesen, alles Mögliche, war bei Veranstaltungen, wo man die Toten beschworen hat, hatte sich wahrscheinlich schon dadurch eine Welt für mich geöffnet, die ich eigentlich nicht sehen oder hören wollte, weil das war sehr viel negativ geprägt, die geistlichen Erlebnisse, die ich hatte in den jungen Jahren. Und genau, das war eigentlich so das Setting, in das ich hineingeboren wurde. Und niemand kann sich aussuchen, in was für eine Umgebung man auf die Welt kommt. Dort kann man nicht Ja oder Nein sagen.
Wow, die Geschichte höre ich zum ersten Mal. Das geht ja durch die Decke. Das ist ja Stoff für 2, 3 Hollywood-Filme.
Ja.
Total krass. Wann hast du denn zum ersten Mal dann Jesus gehört?
Wie gesagt, in den jungen Jahren waren sehr viele negative Erlebnisse, die sehr real auch waren. Und irgendeinmal habe ich so für mich gedacht, ist sehr schwierig mit dem ganzen Alter. Vielleicht war ich 7 oder 8 Jahre alt. Aber ich hatte so den Gedanken, hey, wenn es das Schlechte gibt, muss es doch irgendwie auch das Gute geben. Und als ich das so für mich durchgedacht hatte, kam so wie ein Frieden in mein Herz, weil ich eigentlich wie auch glauben wollte, es gibt das Gute sieht mich, das Gute beschützt mich. Und ich weiß nicht mehr, ob es ein paar Tage später oder ein paar Wochen später war, war ich draußen am Spielen, alleine. Und da kam so aus dem Nichts eine hörbare Stimme, die wirklich ganz sanft meinen Namen gerufen hat. Einfach so wie Andy. Und ich weiß noch, als ich draußen war, ich habe so geschaut, ich konnte nicht sagen, war es eine männliche Stimme, eine Stimme einer Frau. Und ich sah keine Person, habe wie weitergespielt und die Stimme kam ein zweites Mal, Andy. Und ich wurde mit Frieden und Furcht zur selben Zeit erfüllt. Und die Stimme kam ein drittes Mal, Andy. Und ich weiß noch, wie ich nach Hause gerannt bin, um meine Mutter zu fragen, ob sie mich gerufen hatte, obschon ich eigentlich wusste, ich war zu weit weg, um die Stimme so klar zu hören. Und sie sagte nein, aber ihr war sehr wohl bewusst, dass ich immer wieder solche Erlebnisse hatte. Und diese Stimme kam danach für 2, ich würde sagen maximal 3 weitere Jahre, vielleicht 1-2 pro Jahr hat sie so meinen Namen gerufen. Und das Krasse war, einmal beim Basketballspielen mit meinem damaligen besten Freund kam die Stimme. Und das war wie das erste Mal, wo jemand neben mir stand, als die Stimme meinen Namen rief. Und beim ersten Mal habe ich ihn gefragt, hey, hast du das jetzt auch gehört? Und er schaute mich an und sagte, nein. Und die Stimme kam nochmals. Und ich fragte, hast du es jetzt gehört? Und er sagte, nein, von was ich spreche. Und dort hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich wirklich dachte, ob ich all diese Erlebnisse mir einfach nur vorstelle, ob ich wirklich schon so krank psychisch bin und mir das alles nur einrede. Und als die Stimme zum dritten Mal kam, sagte er mir, jetzt habe ich es gehört und das macht mir Angst. Was war das? Und er ist nach Hause gegangen. Das war für mich eigentlich so wie ein Befreiungsschlag, weil wie jemand anders auch wie Teil dieses Erlebnisses wurde und ich wie dachte, nee, es ist tatsächlich echt. Und ich denke schon, dass diese Stimme eine jetzt göttliche Source war und nicht von der dämonischen Welt. Und ich eigentlich wie dort realisierte, das Gute ist auch da. Wir, meine Mutter und ich, sind eigentlich so zur selben Zeit zum Glauben gekommen. Ich habe Fußball gespielt, als ich jung war. Und mein bester Fußballkollege war Christ, seine Eltern auch. Und so haben sich unsere Eltern kennengelernt, also meine Mutter und seine Mutter, beim Fußballspielen, als sie schauen gekommen sind. Sie haben im Nachbarsdorf gelebt. Und eigentlich so zur selben Zeit haben wir uns entschieden, es war für uns völlig klar und logisch, dass es etwas außerhalb von uns gibt. Und haben unser Leben Jesus gegeben. Ich weiß noch, wie sie für meine Mutter gebetet haben. Und sie wirklich auf einem Schlag frei wurde von all ihren Süchten. Komplett frei. Ich war um die 10 Jahre alt und das hat mich natürlich auch sehr geprägt, war für mich eigentlich auch logisch, dass Kraft da ist hinter diesem übernatürlichen Wesen. Und dort hat eigentlich danach unsere Reise angefangen, Jesus besser kennenzulernen. Leider haben die negativen Erlebnisse bei mir nicht unbedingt abgenommen, aber es kamen auch wieder immer mehr positive Erlebnisse dazu. Genau, das ist so eine Zusammenfassung, wie wir zum Glauben gefunden haben.
Wie bist du zu Vineyard dazugekommen? Was hat dich angesprochen?
Die Familie, die uns zum Glauben gebracht hat, gingen in die Vineyard Bern dazumals. Und ich bin nie fremdgegangen, hatte nie irgendwie das Interesse, eine andere Gemeinde zu besuchen. Ich habe keine Ahnung, weshalb, aber es ist mir nie in den Sinn gekommen, eine andere Gemeinde irgendwie anschauen zu gehen. Das heißt eigentlich, seit ich 10 Jahre alt bin, ist das meine Heimatsgemeinde. Also der Marius hat gesehen eigentlich, wie ich aufgewachsen bin. Und Martin hat mich auch schon seit sehr, sehr früh gekannt. Und ich liebe die Werte. Ich liebe die Vielseitigkeit der, wie soll ich sagen, die Leidenschaft, das Übernatürliche zu erleben. Ich liebe das, auch das Einfache, das Authentische, wo aber so viel Tiefe auch drinsteckt. Die ganze Breite von soziale Gerechtigkeit, von Anbetung, der Wert des Bibellesens und wie gesagt, die Gaben des Heiligen Geistes, wo ich mich doch sehr, sehr wohl darin fühle. Und auch ja, die ganze Geschichte mit John Wimber, die Kansas City Propheten etc., wie das alles zusammenkam, Toronto Segen. Ich kann mich einfach wirklich sehr damit identifizieren, dass das mein Ort ist, wo ich hingehöre.
Wann war Glaube schwierig für dich?
Ich würde schon sagen, dass ich in der Teenage-Jahre sehr mit dem Glauben gekämpft hatte. Und eigentlich war die Grundlage für diesen Kampf mein falsches Gottesbild. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich mich komplett öffnen würde für den Glauben, muss ich so viele Dinge tun, die ich nicht tun möchte. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass als meine Mutter zum Glauben kam, war sie wirklich wie, hatte sie eine 180-Grad-Wendung. Sie war so on fire. Jedes Wochenende Konferenz, Seminar, hier und da, Jesus, Jesus. Und als junger Teenager möchtest du am Wochenende Fußball spielen gehen, mit deinen Freunden hängen, draußen sein und nicht von Event zu Event gehen. Und das hat schon etwas, so wie eine Blockade in mir ausgelöst. Es war für mich schwierig, immer noch diese Erlebnisse zu haben. Ich wollte diese nicht, diese dämonischen Erlebnisse. Das hatte sehr viele Fragen ausgelöst. Gott, warum beschützt du mich nicht? Du bist ja hier und die Bibel sagt das und das und das. Hatte aber auch zutiefst in mir immer so das Gefühl, das wird einmal wie Sinn ergeben, weshalb ich das alles erleben muss. Ich muss jetzt da einfach durchgehen. Und aber die Angst, ist vieles für Gott tun zu müssen, was ich nicht möchte, hat mich tatsächlich sehr fern von ihm gehalten. Und ich weiß noch, ich hatte so die große Angst, ich werde mal eine Frau heiraten müssen, die ich so hässlich finde und nicht möchte. Und ich das im Namen Gottes tun muss und irgendwie nach Afrika in die Mission gehen, um mich um die Kinder zu kümmern. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich werde das tun müssen, obschon ich das alles nicht tun möchte. Und habe einmal so eine Liste gehabt für Dinge, die ich niemals für Gott tun würde, wie das Evangelium auf der Straße zu predigen, Geld für Gott auszugeben, vor Menschen zu stehen und zu sprechen, Bibel zu lesen von morgen bis Abend. Einfach so, Herr, ich weiß, es gibt dich, du bist auch gut, du hast wirklich das Leben von mir und meiner Mutter verändert, aber all in kann ich nicht gehen, das wird einfach nicht klappen. Und ich hatte so ein falsches Gottesbild, das jetzt zum Glück geändert wurde. Aber die Realität, dass Gott war es, die hatte ich immer. Das war für mich wie gar keine Frage. Aber das waren wirklich brutale Kämpfe, die ich hatte, eigentlich bis ich 17 Jahre alt war.
Wow. Also hattest du wirklich eine physische Liste von Dingen, die du nicht für Gott tun willst?
Ja.
Ja. Oh Mann.
Ja, genau. Ja. Hatte diese Liste. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat er darüber gelacht. weil eigentlich alles davon tue ich jetzt, außer ich habe eine wunderbare Frau geheiratet, die ich liebe und auch schön finde. Aber sonst, ja, ist so ziemlich alles eigentlich abgehäkelt, wie man so schön sagen kann.
Hey, ich liebe Listen, weil, ja, ich mache ganz oft Sorgenlisten oder To-Do-Listen oder Dankbarkeitslisten. Und ich habe mir das Gefühl, wenn man diese Dinge so aufschreibt, dann hat es so einen sicheren Ort und dann kann man die Entwicklung beobachten. Mhm. Und das ist eben so spannend, wenn ich die Listen dann später anschaue und denke, ach, Wahnsinn, wie sich die Punkte verändert haben. Und es ist ja so schön zu hören, dass du sagst, hey, all die Dinge, die ich eigentlich niemals tun wollte, vor denen ich Angst hatte, die tue ich jetzt und ich liebe es, ich finde es gut. Schön zu hören.
Göttlicher Humor, genau.
Göttlicher Humor, mehr davon. Hey, unser Thema heute ist, wie können wir, wie Jesus, entspannt, natürlich, übernatürlich leben? Und du hast eben schon so ein bisschen mit uns geteilt, dass Übernatürlichkeit dein ganzes Aufwachsen gekennzeichnet hat, auch schon das Leben deiner Mutter. Und auch heute eben dich stark beschäftigt, weil du in der Vineyard Bern diesen Bereich leitest, Power Ministry. Power Ministry ist so ein Wort, was sich entwickelt hat in den USA, wo die Vineyard in den 80er Jahren gegründet wurde. Was verstehen wir darunter, wenn wir das Wort Power Ministry benutzen?
Ich denke, bei Power Ministry ist wirklich der Kern, dass wir den Heiligen Geist wirken lassen wollen, in der Zusammenarbeit mit uns natürlich, damit er die Menschen berührt und nicht wir primär einen Dienst bringen, sondern in den Dienst hineintreten vor des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist einfach, er ist derjenige, der die Kraft von Jesus trägt und über Menschen freisetzen kann. Das heißt, es gibt so viele evangelistische Tools und Methoden, die ich sehr, sehr toll finde, mit Servant Evangelism, wo man kleine Schokoladen verteilt, Visitenkarten oder was auch immer, oder irgendwie ganz praktisch den Menschen dienen. Aber bei Power Ministry sehe ich wirklich so die Kraft des Heiligen Geistes, die jetzt im Zentrum ist. Und das kann sehr vielfältig sein mit Worte der Erkenntnis, Prophetien oder irgendwie Wunder und Zeichen, Heilungen oder Unterscheidung der Geister, wo wirklich Menschen in diesen Wasserfall der Kraft des Heiligen Geistes in Berührung kommen und dadurch Veränderungen erleben.
Genau, wir sehen das auch bei Jesus, dass der Geist Gottes ihn antreibt oder inspiriert, Dinge zu tun, Heilungen zu tun oder an bestimmte Orte zu gehen. Kannst du dich erinnern, wo du dich zum ersten Mal durch Gottes Geist so inspiriert gefühlt hast, für jemanden zu beten, dich auf sowas einzulassen und dann auf einmal was passiert ist?
Absolut, das war Berlin 2008. Ich war dort dann auf einem Missionseinsatz von der Vineyard Bern aus. Love Berlin hat das geheißen. Wusste nicht wirklich genau, was mich erwartet. War das so der erste Einsatz. Und Marius Bühlmann und ein paar andere haben über das Reich Gottes gepredigt und auf das Fünf-Schritte-Modell von John Wimber aufgezeigt. Und ich habe einfach nur gedacht, okay, wenn es so einfach ist, warum tun wir das nicht? Ich war nicht so oft in der Gemeinde und eigentlich zu dumm, um zu wissen, dass es nicht immer funktioniert. Also habe ich das einfach geglaubt. Also hatte so eine kindliche, göttliche Naivität, weil ich zu wenig kannte. Wir sind danach in verschiedenen Teams rausgegangen und mein Team ging zu einem Skaterpark und dort haben wir eine junge Dame gesehen, die hatte einen Verband beim Arm und wir haben sie angesprochen. Ihr Name war Tamara, kann ich mich noch gut erinnern, und sie hatte das Handgelenk gebrochen und als wir so erklärt hatten, wer wir sind, was wir tun, fragten wir natürlich, ob wir für sie beten können. Und sie sagte ja. Das Problem war, der Typ neben ihr hat alles zugehört und danach im Skaterpark geschrien: Hey Jungs, kommt mal schauen, was hier geschieht. Sie sagen, sie beten jetzt hier für die Timmy und sie wird geheilt. Das müsst ihr euch ansehen. Da hatten wir so eine Versammlung von vielleicht, keine Ahnung, 20, 25 Leuten. Und das war so das erste Heilungsgebet in meinem Leben, dass ich sprach auf der Straße für jemanden, den ich nicht kannte und hatte schon Zuschauerschaft um mich herum. Lange Geschichte kurz. Wir haben gebetet, sie wurde wirklich geheilt, hat den Verband abgenommen, die Hand geschüttelt und daraus entstehen, durften wir für andere Menschen auch beten. Und das, ja, das werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen können. Absolut nicht. Das war so eine Ermutigung. Aber auf der anderen Seite habe ich es wie erwartet auch, weil, wie gesagt, ich war zu wenig lang jetzt so in diesem Thema drin, um zu verstehen, dass es auch nicht geschehen kann oder dass es da genau auch Zweifel geben könnte.
Wie hat diese Erfahrung dein Weltbild und dein Gottesbild verändert?
Ich würde sagen, es hat sie eher bestätigt. Ich habe einfach wie nie gewusst, wo es gelebt wird oder wie es umgesetzt werden kann. Es war mehr so eine Bestätigung von, endlich sehe ich das, was ich schon immer wie glaubte oder wollte, sehen zu können. Von daher, eine große Veränderung hat es natürlich gebracht im Sinne, als wir wieder zurück in Bern waren, in der Schweiz, dass ich angefangen habe, sehr viel auf die Straße zu gehen, habe so viele Teams mitgenommen, nicht nur in der Schweiz, auch international. Und einfach zu wissen, wie man praktisch für Menschen beten kann, das war so der große Wow-Effekt, der mich wirklich immer wieder dazu getrieben hat, nach außen zu gehen, um zu sehen, wie der Heilige Geist wirken kann. War eine absolut wunderbare Zeit.
Das Spannende beim Thema Heilung, beim Thema Power Ministry, ist ja, dass wir manchmal erleben, wie Gottes Wille, wie der Himmel reinbricht, sich echt Dinge verändern. Und wie wir manchmal auch erleben, dass anscheinend nichts passiert, obwohl wir alles richtig gemacht haben, nach bestem Wissen und Gewissen. Wo hast du selbst schon diese Spannung erlebt? Was ist geschehen?
Natürlich werden nicht alle Menschen geheilt, wenn ich für sie bete. Ich kenne sehr viele Menschen, die nicht mehr da sind, die ich noch gerne hier hätte. Ich kenne Menschen, die noch da sind, die nicht mehr hier sein sollten. Und ich denke wirklich, der Umgang mit dem ist entscheidend, dass wir einfach wirklich, du hast es richtig gesagt, wir machen das Richtige und dürfen den Rest Gott überlassen. Jetzt gerade diesen Sonntag, wo ich sprechen werde, habe ich jemanden eingeladen. Ist eine Frau, die ist wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, gegen die 60 Jahre alt. Die hatte über 33 Jahre so krasse Migränenschmerzen, keine Medikamente haben mehr genutzt. Sie hatte immer wieder mal ihren Kopf bewusst an die Wand geschlagen, um andere Schmerzreizen auszulösen. Und im Jahr 2012 haben wir für sie gebetet, als sie über 33 Jahre lang diese Schmerzen hatte. Und sie wurde sofort geheilt vom Heiligen Geist, hat bis heute keine Migränenprobleme mehr. Aber wir haben noch für andere Dinge gebetet, worunter sie immer noch leidet. Und einige sind sogar noch stärker geworden. Und das ist für mich auch so die Frage, okay, Halleluja, so dankbar sind die Migränen weg. Das hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Komplett auf den Kopf gestellt. Jetzt hat sie mir aber neulich im Telefon gesagt, dass die anderen Dinge wirklich die letzten Monate stärker geworden sind und sie hat für sich beten lassen. Und der Fakt ist, ja, sie lebt in dieser Spannung von dort ist etwas geschehen, hier noch nicht. Ich freue mich, sie am Sonntag wieder mal zu sehen, um auch zu beten. Aber es ist einfach ein Geheimnis, das wir stehen lassen müssen, ohne zu versuchen, es zu erklären. Muss ich überlegen, ich bin gesund, ich hätte jetzt irgendwie kein Bedenken. Manchmal mein rechtes Knie, das mir Mühe macht, aber ist jetzt auch besser. Habe ich auch schon viel Gebet dafür geholt. Aber ich stelle mir immer wieder so die Frage, und da gibt es auch eine John Wimber-Geschichte dazu, die mir geholfen hat, vielleicht das anders zu sehen. Wie würde ich heute dastehen, wenn nie jemand für mein Knie gebetet hätte? Und ich habe mal gehört, wie John Wimber, er hatte ja Krebs und er war auf einer Konferenz und hatte keine Kraft mehr, war so schwach. Er musste sich auf den Stuhl setzen, um zu den Menschen zu sprechen. Und John Wimber hat ja so viel gesehen, jetzt in Bezug auf Wunder und Zeichen. Und eine Person hat ihn gefragt, hey John, du betest für Menschen, die werden geheilt, Wunder und Zeichen geschehen, aber du bist so krank und schwach, du musst dich auf den Stuhl setzen, um zu uns zu sprechen. Wie geht denn das? Und seine Antwort war brillant und er hat gesagt, du hast absolut recht, mir geht es gesundheitlich nicht gut. Ich bin krank, ich bin schwach, habe so viel Gebet gekriegt, aber ich möchte nicht wissen, wie es mir gehen würde, wenn nie jemand für mich gebetet hat. Deswegen denke ich schon, es ist unmöglich zu beten, ohne dass etwas geschieht, auch wenn wir das vielleicht nicht immer gerade so sehen oder das vor Augen haben, was wir uns wünschen. Denke ich schon, hey, jedes Gebet ist irgendwo, findet den Weg zum Vater. Aber ja, klar, ich wünschte mir eine hundertprozentige, komplette Wiederherstellung bei allen Menschen, die gebeten haben. Gehe aber oder bin auch davon überzeugt, dass das mal der Fall sein wird, wenn wir diese Erde jetzt körperlich mal verlassen werden, dass wir einen neuen Körper haben, weil der Fakt ist auch, jede Heilung ist temporär. Früher oder später werden wir alle mal gehen.
Wenn wir uns auf diesen Weg begeben, für Menschen einzutreten, zu beten, um Heilung, um Befreiung zu ringen, so, dann werfen wir auch wirklich unser Herz oft in die Waagschale. Ja? Da ist Empathie mit drin, da ist Barmherzigkeit mit drin und so. Und dann wird jemand nicht geheilt und vielleicht stirbt er sogar oder vielleicht ist es wirklich schlimm anzusehen. Da kann es dann passieren, dass wir zornig werden oder anfangen zu zweifeln, dass wir vielleicht enttäuscht sind, wütend sind, uns zurückziehen. Wie bewahrst du dein Herz weich, wenn es nicht klappt?
Wenn ich jetzt für jemanden bete und in diesem Moment ist jetzt nichts Offensichtliches geschehen, dann haben wir einfach sehr oft erlebt, dass Menschen zu einem späteren Zeitpunkt noch geheilt werden oder dass der Heilungsprozess einfach enorm beschleunigt ist. Und das ist immer etwas, was ich immer im Hinterkopf behalte, aber auch etwas, was ich der Person mitgebe. Weil ich möchte immer eine Atmosphäre der Hoffnung und Liebe kreieren. Ich sage den Menschen immer, jetzt vor allem den Menschen auf der Straße, die jetzt nicht vielleicht in einer Beziehung mit Jesus sind, sage ich, hey, wenn du jetzt nicht geheilt worden bist, bedeutet das nicht, dass Jesus dich nicht liebt. Ich möchte nicht, dass die Menschen weggehen mit dem Denken, Gott liebt mich nicht, deshalb bin ich jetzt nicht geheilt worden. Ich sage, Gott liebt dich, es hat nichts damit zu tun. Ich sage auch, es hat nichts damit zu tun, weil du etwas Falsches gemacht hast. Ich möchte nicht, dass die Menschen anfangen zu zweifeln, sie sind schlecht und deswegen haben sie jetzt das nicht erlebt. Und ich sage ihnen auch, hey, wenn die Heilung jetzt nicht gekommen ist, bedeutet das nicht, dass sie nicht kommen kann zu einem späteren Zeitpunkt. Die Vollmacht, die Gott uns gegeben hat, die ist ja wirklich absolut unfassbar. Aber sie kann auch in beide Richtungen wirken, dass wenn wir beten und Gott hat jetzt irgendwie einen Heilungsprozess angefangen, wir aber jetzt enttäuscht sind oder sogar Zweifel haben, dass dieser Heilungsprozess dadurch abgeflacht werden kann. Und ich versuche sie kurz zu erzählen, wirklich eine richtig tolle Geschichte. Wir waren auf der Straße, haben für jemanden gebetet mit einem Bandscheibenunfall. Sie hatte so krasse Rückenschmerzen, Rückenprobleme. Und beim Beten hat sie einfach Frieden gefühlt. Einfach Frieden. Sie ist danach mit dem Krücken weitergegangen. Und was ich nicht wusste, ist, dass ich von jemanden, der ist auch Christ, beobachtet wurde, der gehört hat, wie da Menschen geheilt wurden, aber der hatte, wie soll ich sagen, nicht wirklich gute Absichten mit mir. Hat sehr viel Negatives erzählt über mich, dass ich mit Dämonen zusammenarbeite und das alles nur Hokuspokus ist. Aber die Frau mit der Krücke und auch der Typ, der uns beobachtet hat, sie gingen zu einem Eishockey-Match. Wir haben so der bekannte Eishockey-Verein SCB hier in Bern. Und 2 Stunden später hat er diese Frau gesehen im Stadion herumlaufen, ohne die Krücken zu gebrauchen. Sie hat sie einfach so getragen. Da war er schockiert. Und er ist zu ihr hingegangen und hat gefragt, hey, warum trägst du diese Krücken und brauchst sie nicht? Und sie hat erzählt, hey, das hört sich etwas komisch an. Vor 2-3 Stunden haben Menschen für mich gebetet und das wurde immer besser, besser, besser und ich brauche sie jetzt nicht mehr. Der Typ kam in die Vinyard Bern zu einem Gottesdienst, ist von mir hingefallen und hat Buße getan, alles erzählt, was er gemacht hatte und so. Und heute ist er immer noch auf der Straße und betet für so viele Menschen und sieht, wie Gott ihn gebraucht. Aber das ist so eine Geschichte, die mich sehr geprägt hat, einfach zu wissen, hey, wenn jetzt nichts geschehen ist, es kann immer sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt das Reich Gottes einbricht. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo jetzt nicht offensichtlich etwas geschehen ist. Absolut. Das ist die Spannung, in die wir leben.
Super ermutigende Geschichte. Für Jesus waren Wunder, Zeichen, Heilung ja scheinbar normal. Warum ist das Thema für ganz viele Christen heutzutage ein Fremdkörper, wie zum Beispiel für diesen Mann, den du beschrieben hast?
Hey, ich denke, es hat sehr viel auch mit der, mit der Theologie zu tun, die sie gehört haben. Ich stelle mir diese Frage nicht so bewusst, weil ich nicht möchte, dass sie mich, ich möchte nicht Entschuldigungen hören, weshalb Gott heute nicht mehr wirkt. Ich denke wirklich, es wurde nicht demonstriert, es wurde nicht darüber gesprochen und sie haben einfach wie eine Theologie mitgekriegt, gekommen, die das Ganze einschränkt. Viele glauben, dass die Gaben mit den Apostel gestorben ist und brauchen dazu der 1. Korinther 13, wo es sagt, wenn das Vollkommene da ist, dann wird es diese nicht mehr geben und gehen davon aus, dass das Vollkommene die Bibel ist, das Wort Gottes. Aber wenn man sich das im Kontext anschaut, dann ja, ist es für mich eigentlich schon ziemlich klar oder logisch, dass die Geistesgaben eigentlich heute noch genauso am Werk sind oder nicht. Muss aber auch sagen, eine Zeit lang gab es wirklich, einzelne Personen, die wirklich sehr, sehr krass in diese Dimensionen hineingedrungen sind von Wunder und Zeichen. Und heute habe ich das Gefühl, sehen wir das weniger, wie wirklich einzelne Menschen so krass in einer Salbung laufen, wie das vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Ich frage mich oft, weshalb das der Fall ist, ob jetzt Gott wirklich wie da ist und sagt, diese Zeit ist vorbei und ich gebe diese Salbung dem ganzen Leib, oder ob es an gesunder Radikalität einzelner Menschen fehlt, aufgrund des Individualismus und von den ganzen Ablenkungen, die wir heute haben, vermisse ich das schon. Ja, und ich denke, vielleicht ist ja auch, die ganze charismatische Bewegung, wenn man das jetzt so historisch sieht, hat ja auch sehr viele negative Punkte, wo Missbrauch, Manipulation ein Teil davon war. Und ich denke auch, das sind auch Gründe, wo einfach Christen gesagt haben, nee, ich kehre denen den Rücken zu, das gibt es alles nicht, das ist Quatsch. Aus Enttäuschung herauszuleben, ist sicherlich nie gut, aber das waren sicherlich auch Gründe, weshalb viele Menschen sich davon abgewandt haben.
Das wäre auch meine nächste Frage, denn wie können wir denn in unserem Alltag einen Raum schaffen, in dem das Übernatürliche Platz hat, ohne dass Sensation, Hype oder Druck entstehen?
Du hast das Schlüsselwort eigentlich schon gesagt, nämlich, dass es Teil des Alltages ist. Und wir Christen verstehen, dass die Bühne am Sonntag nicht ein Ort ist, wo man hingeht, um unterhalten zu werden, sondern ein Ort, wovon man sich aussenden lässt. Und das ist so ein Wechsel der Perspektive, um zu sehen, hier, der Ort am Sonntag ist ein Ausrüstungsort, wo man ausgesandt ist, um die Dinge dort zu tun. Aber viele gehen mit dem Mindset in die Gemeinde, es ist der Ort, wo ich jetzt konsumieren kann, unterhalten werden. Und das hat dazu geführt, dass die Geistesgaben gehypt wurden, dass man manipuliert hat, weil man gesehen hat, oh, viele Menschen kommen, man kann Geld damit verdienen, man kann selbst berühmt werden. Aber ich denke wirklich, der Kern oder die Reinheit des Evangeliums ist es wirklich zu verstehen, dass diese einzelnen Champions, die es braucht und wir haben müssen, dazu da sind, nicht sich selbst groß zu machen, sondern groß zu machen, indem sie aufzeigen, dass er uns alle gebrauchen möchte, am Alltag, genau dort, wo wir sind. Und ich denke auch, es ist die gesündeste Art, wenn man die Vollmacht im Kontext von Evangelisation einsetzt, weil Leute, die ausgestreckt nach außen leben, laufen immer in der Ausgießung. Das ist für mich der absolute Schlüssel. Leute, die ausgestreckt nach außen leben, laufen in der Ausgießung des Heiligen Geistes, weil sie leben dadurch eins zu eins den Lebensstil, der Jesus uns vorgelebt hat. Jesus hätte in seinem Leben so dumm ausgesehen, wenn der Heilige Geist nicht eingegriffen hätte. Immer wieder hat er sich in Situationen hineingebracht, wo er auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen ist. Und ich denke, dadurch werden auch wir zu einer Person, wo der Heilige Geist sich entscheidet, sich auf uns zu ruhen, um die Atmosphäre um uns zu verändern, damit Wunder und Zeichen geschehen. Aber es braucht diesen Wechsel von Fokus nach außen fokussiert, die Menschen in unserem Umfeld im Mittelpunkt zu stellen und nicht unsere Selbstoptimierung, unsere Bedürfnisse, unser Wohlbefinden etc.
Obwohl wir uns nach Vorbildern sehen in dem Bereich und die irgendwie auch brauchen, ist für uns in Vineyard super wichtig, dass jeder mitmachen kann und auch jeder mitmachen soll. Und du hast es eben ganz toll gesagt, der Gottesdienst als Ausrüstungsort für den Rest der Woche und nicht als Happiness-Event, so was man gerade noch braucht. Jeder soll mitspielen, everybody gets to play, hat John Wimber gesagt. Welche Vorteile, aber auch welche Herausforderungen bringt das beim Thema Power Ministry mit sich?
Das ist eine gute und lustige Frage. Ich denke wirklich, es ist die biblische Art und Weise. Everybody gets to play. Das lesen wir im Epheserbrief, wo wirklich gesagt wird, dass die Aposteln, Evangelisten, Propheten, Hirten, Lehrer etc. dazu da sind, den Leib auszurüsten und nicht primär da, um es selbst auszuüben. Denn wir so Vorbilder haben, die das ausüben, mit dem richtigen Herz, mit der richtigen Motivation, denke ich, ist das wichtig, weil es zeigt uns, was ist möglich. Oder ein anderes Beispiel, wir in der Schweiz waren die letzten Jahre unglaublich gesegnet mit einem Mann namens Roger Federer. Absoluter Champion, für mich der beste Tennisspieler aller Zeiten. Aber durch das Zuschauen von ihm und seiner Art wurden Tausende inspiriert, auch Tennis zu spielen. Und ich denke, das wäre das schöne Modell, dass Leute dadurch inspiriert werden, es auch zu tun und nicht die Hoffnung haben, oh, möglich zu diesem Mann zu gehen, um etwas von Gott zu empfangen. Und der Vorteil ist natürlich, es ist multiplizierbar. Jeder lebt es. Es geht nicht um einzelne Champions, sondern wirklich dadurch, dass Gott seine Gesandten hinaussenden kann, um das Reich zu verbreiten. Nachteile sehe ich persönlich jetzt nicht groß. Ich weiß, die Gemeinde sieht Nachteile hier und da, wenn man so eine Kultur schafft, die bevollmächtigend ist, weil man kann vieles nicht kontrollieren. Man muss loslassen, vieles ist nicht zu kontrollieren. Und das Ding ist ja immer, ja, Leiter, wir möchten möglichst viele, was soll ich sagen, möglichst viele Menschen haben, die wie Petrus unterwegs sind, Evangelist, nach außen gerichtet, radikal und tun alles, um zu vermeiden, dass ein Judas unter unserer Mitte ist. Aber der Fakt ist, es ist dieselbe Atmosphäre, die einen Petrus hervorbringt, die es auch ermöglicht, einen Judas in der Mitte zu haben. Aber wenn man versucht, die Atmosphäre so sicherzustellen, damit es keinen Judas gibt, wird es auch keinen Petrus geben. Und Jesus ist der beste Leiter, der das vorgelebt hat. Der hat eine Kultur geschafft unter seinen Jüngern, die so bevollmächtigt war, dass sie hinausgegangen sind auf einen Missionseinsatz, zurückkamen, um zu argumentieren, wer jetzt unter ihnen der Größte ist. Und Christian, in all diesen Jahren, bald sind es 20 Jahre, wo ich in diesem Dienst involviert war, hunderte Einsätze. Ich hatte noch nie einen Einsatz, wo die Leute zurückkamen, um zu argumentieren, wer der Beste, Größte unter ihnen ist, aufgrund dessen, was sie erlebt haben auf der Straße. Aber ich wünschte mir das. Ich wünschte mir das. Siehst du, wie ich meine? Und wenn ich das so lese, muss ich sagen, hatten sie wirklich den Charakter, um mit dieser Vollmacht umzugehen? Nicht wirklich. Hat Gott sie dennoch bevollmächtigt? Ja, absolut. Und wir in der Gemeinde versuchen zuerst immer den Charakter zu formen und wenn wir sehen, okay, das stimmt jetzt einigermaßen gut, bevollmächtigen wir. Aber Jesus hat bevollmächtigt und in dieser Bevollmächtigung den Charakter geformt. Und klar, es muss immer Hand in Hand gehen. Aber ich denke schon, es ist wichtig zu verstehen, um einen guten Charakter zu haben, um im übernatürlichen Dienst wirken zu können, brauchen wir zuerst das übernatürliche Erlebnis, um zu verstehen, was es überhaupt bedeutet, in diesem Setting einen guten Charakter haben zu können. Und was hat Jesus danach gemacht? Er hat über andere 70 Jünger bevollmächtigt, dasselbe zu tun. die aber nicht so nah mit ihm waren wie die anderen 12 Jünger. Also Jesus hat es irgendwie geschafft, diese Kultur zu bilden, wo Menschen bevollmächtigt waren und sie innerhalb dieser Kultur näher an den Charakter Gottes zu bringen.
Ich finde es wahnsinnig ermutigend, wie ich Jesus beobachte, dass er genau diese Dinge tut. Auch für mich persönlich ermutigend, weil ich denke, hey, dann kann ich auch. Für mich ist immer beeindruckend die Geschichte von dem besessenen Gerasener mit Legionen von Dämonen. Und dann ist er frei und sofort sagt Jesus, nein, du darfst gar nicht mit mir, sondern ich sende dich, geh und erzähl deinen Leuten, was Gott für dich getan hat. Wow.
Wahnsinnig, oder? Wir würden sicherstellen, dass er 3 Jahre Seelsorge hätte und 20 Sozos, alles Mögliche. Jesus, Einschritte-Modell, bumm. Jetzt bist du dran. Wahnsinnig. Gut, so gutes toll. Beispiel. So gutes ja. Beispiel.
Lass uns mal über das 5-Schritte-Modell reden. John Wimber hatte eine ganz große Leidenschaft, Menschen beizubringen, wie wir konkret im Alltag für andere beten können. Und er hat dafür ein Modell entwickelt, was als 5-Schritte-Modell bekannt geworden ist. Ich möchte mir das mal mit dir anschauen und von dir hören, wie du dieses Modell anwendest. Bin auch gespannt, ob du vielleicht auch einen Vorschlag hast, wie wir das in diese Zeit 2025 nochmal übersetzen können. Dieses Modell ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ist es immer noch Top of the Pops oder müssten wir ein bisschen Tuning machen? Ich stelle mal ganz kurz die 5 Schritte vor und dann würde ich dich zu jedem Einzelnen befragen. Super. Im ersten Schritt hat John Wimber gesagt, wir machen ein Interview. Das heißt, wir fragen überhaupt mal die Person, die gebeten möchte, was los ist. Im zweiten Schritt machen wir eine Diagnose. Das heißt, wir hören Gott, wir hören mit unserem Verstand, aber auch die Person und überlegen, was ist los, was ist wirklich wichtig in dieser Situation. Im dritten Schritt wählen wir aus, wie wir beten wollen. Ja, wollen wir in die Fürbitte gehen? Wollen wir einfach aussprechen, dass Heilung geschehen soll? Ein schlichtes Gebet, ein langes Gebet, was es gebraucht. Im vierten Schritt beten wir dann wirklich und im fünften Schritt machen wir ein Nachgespräch und fragen überhaupt, was ist passiert. Andi, der erste Schritt, wie würdest du das Interview beschreiben? Wie läuft es bei dir?
Grundsätzlich ist es gut, die Menschen zu fragen, hey, wofür kann ich beten? Weil ich denke, Gott möchte den Menschen etwas geben, wo sie sehen, dort haben sie Not. Es kommt aber auch sehr oft vor, jetzt bei den Straßeneinsätzen, dass wir Worte der Kenntnisse haben, wo wir einfach die Einsicht kriegen vom Heiligen Geist, wofür die Menschen jetzt Gebet brauchen, sei das Krankheit oder sonst irgendwie eine Situation beruflich oder so. Von daher ist es sicherlich ein guter Schritt, auf einer Beziehungsebene mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also das mache ich immer. Vor allem, wenn es bei Menschen ist, die Jesus noch nicht kennen. Und sonst, was du nicht willst, ist, den Menschen so zu begegnen, dass sie sich verschließen.
Und das wäre ja auch genau die Gruppe, für die wir vor allen Dingen auch beten wollen. Du hattest das vorhin so schön gesagt, das sind halt Zeichen, die Gott tut, die auch auf was hindeuten, nämlich auf seine Liebe, Annahme, Vergebung, auf das Kommen seiner Herrschaft. Und das müssen ja vor allen Dingen Menschen hören, die ihn nicht kennen. Deswegen ist Sprache wahrscheinlich auch super wichtig in diesem Interview, also überhaupt nicht religiös oder seltsam rüberzukommen, sondern den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Du hattest eben gesagt, manchmal gibt Gott Worte der Erkenntnis. Erklär noch mal kurz, was damit gemeint ist.
Ein Wort der Erkenntnis ist eine übernatürliche Eingebung des Heiligen Geistes über einen vergangenen oder gegenwärtigen Fakt einer Person. Das heißt, das kann eine Krankheit sein, die man offensichtlich nicht sieht, dass die Person mit sich trägt, irgendwie eine Veränderung im Leben, die eine Person durchgeht, berufliche Veränderung oder irgendwie einen Namen, ein Geburtsdatum, also wirklich einen informativen Fakt eines von der Gegenwart oder Vergangenheit einer Person. Das ist eigentlich so ein Wort der Erkenntnis. den man nicht wissen kann, außer Gott zeigt es einem auf.
Wie kommt diese Erkenntnis zu dir? Was hast du schon erlebt?
Ich denke, nicht nur bei mir, aber von dem, was ich beobachte, sind es wie so Blitzgedanken, die man hat, die man nicht selbst initiiert. Und ich sage auch immer, nimm diesen ersten Gedanken, weil die geistliche Welt schneller ist als unsere Seele, sprich unser eigenes Denken, und vertraue diesen. Und oftmals erleben wir auch, wie die verschiedenen Gaben zusammenspielen. Ich meine, jetzt kommt ein Wort der Erkenntnis in Bezug von einer Person, die vielleicht jetzt Herzprobleme hat, und dann betet man und die Gabe der Heilung kommt danach wie rein. Und ein Beispiel, ich hatte vor ein paar Jahren jemanden in Bern angesprochen, weil ich das Gefühl hatte, aufgrund ihrer Arbeit hat sie immer wieder mal Rückenprobleme, Schulterprobleme und Nackenschmerzen. Die Person war sehr fasziniert darüber, dass alles eigentlich. Und als wir sagten, dass wir Christen sind, wollte sie nichts mehr mit uns zu tun haben, weil sie Atheistin ist. Und ich hatte danach wie das Gefühl, dass sie in jungen Jahren vom Christen verletzt wurde. Und es war so lustig. Und habe sie ermutigt, dass sie muss diesen Leuten vergeben. Sie darf nicht darin stecken bleiben. Und ihre Kollegin nebenan fing an zu lachen. Und die Frau drehte sich zu ihr und hat gesagt, du hast das alles organisiert, weil der erzählt mir dasselbe, was du mir ihm erzählst. Und ich sagte, nein, Gott musste jetzt eine fremde Person vorbeisenden, damit du das endlich kapierst. Und so in diesem Zusammenhang habe ich wie in meinem inneren Augen wie so eine Wolke gesehen mit dem Namen Nadine. Und ich habe sie gefragt, hey, bedeutet dir der Name Nadine etwas? Und sie flippte völlig aus. Sie sagte, ich bin überfordert, ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich bin komplett überfordert. Und sie hat gesagt, das ist ihr zweiter Name. Wenn ich ihr erster Name gesagt hätte, hätte sie mich auch als Facebook-Stalker, was auch immer, verurteilt. Aber eigentlich weiß niemand, dass sie Nadine zum zweiten Namen heißt. Wir konnten für sie beten. Wir haben nicht für die Heilung gebetet. Das ging irgendwie vergessen mit den anderen Themen. Haben Nummern ausgetauscht. Und sie hat mir am selben Abend geschrieben, dass sie auch geheilt wurde. All die Schmerzen waren weg. Und wie soll ich sagen, das ist jetzt vielleicht eine Geschichte, die eher, ich möchte da nicht eigentlich unterscheiden, aber dennoch ist es eine Geschichte, die mir jetzt nicht jede Woche geschieht oder einmal im Monat. So eine krasse Geschichte mit mehreren Details etc. ist vielleicht einmal, zweimal pro Jahr, keine Ahnung, aber kommt eher selten vor. Aber das sind jetzt so ein paar Beispiele, wo mehrere Wörter der Kenntnisse geflossen sind, dass danach wirklich die Herzen den Menschen aufgegangen sind.
Also beim Interview sind wir und wir fragen erstmal, hey, was willst du eigentlich, was kann Gott für dich tun? Mhm. Und wir hören der Person zu, das ist wichtig, aber gleichzeitig hören wir auch Gott zu.
Genau.
Gott führt und begleitet diesen Prozess. Mhm. Wann weißt du, wann das Interview vorbei ist?
Grundsätzlich, wenn die Menschen fertig erzählt haben, manche Menschen haben ein größeres Bedürfnis, mehr zu erzählen, aber wenn ich so fühle, jetzt gehen sie in eine Richtung, wo sie nur noch nach menschlichem Mitleid schauen und nicht nach einer göttlichen Lösung, versuche ich das mal wie zu stoppen, um danach wirklich auch ins Gebet rüberzugehen. Weil ich selbst möchte ja auch nicht zu sehr emotional eingenommen sein. Ich möchte barmherzig sein, Mitleid haben, aber immer der Glaube, dass Gott jetzt etwas verändern kann, der muss überwiegen. Der muss überwiegen.
Gehen wir zum zweiten Schritt, die Diagnose. Und jetzt ist er im Grunde bei dem, was du erzählt hast, fast schon mit eingeflossen, mit diesem Wort der Erkenntnis. Mhm. Passiert es manchmal, dass Interview und Diagnose eigentlich gleichzeitig passieren?
Wahrscheinlich schon. Ich denke, es ist alles sehr, sehr überschneidend. Ich selbst bin jetzt nicht so der 1, 2, 3, 4, 5 Schritte Typ. Ich liebe so ein Manuel, aber ich liebe noch mehr Immanuel, Gott mit mir, um einfach in dieser Beziehung zu bleiben und zu schauen, Heiliger Geist, was möchtest du tun? In der Diagnose geht es eigentlich nichts anderes als darum, immer offen sein für das Sprechen des Heiligen Geistes. Aber das ist etwas, was ich immer pflegen möchte. Und du hast es gut gesagt, wenn die Person zu uns spricht, hören wir nicht nur der Person zu, sondern auch Gott. Und der kann uns danach aufzeigen, was vielleicht unter dem ist, was die Person sagt.
Ich würde es aus meiner Erfahrung auch so benennen, die Diagnose passiert eigentlich sofort, wenn ich mit der Person in Kontakt bin. Und was für mich manchmal noch interessant ist, zu schauen, wofür die Person Gebet möchte, ist es eigentlich ein körperliches Symptom, ist es was Seelisches oder steckt da auch was Geistliches hinter? Mhm. Das würde dann zur Gebetswahl nämlich führen. Was für Arten des Gebetes hast du?
Ich denke, das Gängigste ist das Gebet der Vollmacht, wo ich nicht primär Gott bitte, hierher zu kommen, um die Person zu heilen. Und ich eigentlich davon ausgehe, Gott ist bereits hier. Er ist in mir, ich bin in ihm. Und dass ich das Privileg habe, mit ihm zu kooperieren, von diesen himmlischen Welten aus, wie das Epheserbrief oder Kolosserbrief so schön beschreibt. Und ich dadurch eigentlich das Privileg habe, direkt zur Krankheit zu sprechen, aber auch danach direkt die Lösung freizusetzen. Beispiel bei einer Person, die Krebs hat, kann man danach beten und im Namen Jesus befehle ich allen Tumoren, dass sie jetzt verschwinden, sich auflösen und wir sprechen Heilung rein, das Reich Gottes soll jetzt kommen, etc. Kommt aber auch vor, wo ich wie innerlich den Eindruck habe, nee, jetzt ist nicht mal primär ein Gebet im Mittelpunkt, sondern einfach in der Gegenwart Gottes zu verweilen oder bewusst nur die Liebe Gottes einzuladen. Ich hatte mal in Zürich ein spannendes Erlebnis. Ein junger Mann, der hatte Skoliose im Rücken und ich wollte für ihn beten. Und als ich fragte, ob ich meine Hand auf den Rücken legen kann, sagte er ja. Und als ich anfangen wollte zu beten, hatte ich das Gefühl, wie der Heilige Geist sagt, nee, du betest nicht, du lädst jetzt einfach meine Liebe und Gegenwart ein. Das habe ich gemacht, 5 Minuten, 10 Minuten oder so. Nach einer gewissen Zeit hat er gesagt, wie es wird nicht nur warm, es wird richtig heiß und er fühlt, wie etwas geht im Rücken und so. Und nach dem Gebet hat er gesagt, hey, danke, er wird das prüfen lassen. Und bereits am nächsten Tag hat er eine SMS geschickt und gesagt, er ist komplett geheilt. Komplett geheilt. Und es gab immer wieder auch Momente, ich weiß noch einmal, hatte jemand, was war das, Migräne und ich wollte für die Person beten. Die Person war jetzt nicht mit Jesus unterwegs und der Heilige Geist sagt, nee, du betest nicht, du lädst jetzt meine Gegenwart rein, schaust die Person an mit deinem Lächeln. Habe ich gemacht und die Migräne war komplett weg. Komplett weg. Und ich denke, dort hat der Heilige Geist wie versucht, mich durch ein Training zu nehmen, dass ich wirklich wie nicht irgendwie ihn limitieren kann, wie er wirken soll.
Super Gedanke und super Beschreibung, finde ich. Gottes Gegenwart einladen, gerade wenn wir für Menschen beten, die ihn nicht kennen, weil es ja auch befremdlich sein kann. Wenn ich jetzt für jemanden bete, der Gott gar nicht kennt, ich sage erstmal, hey, kann ich meine Hand dahin legen? Das ist dann vielleicht gerade noch okay. Aber wenn man dann eben Krebs, ich befehle dir zu gehen oder so. Das ist ja schon schräg für Leute, die jetzt gar nicht so mit Jesus vertraut sind. Mhm. Aber dieses Einladen der Gegenwart Gottes, das ist eigentlich dann einmal den kompletten Supermarkt aufmachen und sagen, jetzt kann alles gehen. Und wer sollte da was dagegen haben? Also absolut. Sehr schön, sehr schöne Art, Andi.
Etwas, was ich auch immer tue, ist wirklich versuchen, den Menschen in die Augen zu schauen. Also ich schließe die Augen nicht, ich sehe das in der Bibel nicht. Und in der Gemeindekultur ist das ziemlich allgemein, aber jetzt für Menschen, die nicht in einem Gemeindesetting sind, kann das komisch rüberkommen. So die Augen zu und der betet und der andere, okay, was tue ich jetzt? Und ich versuche den Menschen in die Augen zu schauen, um ihnen zu sagen, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Weil wenn es etwas gibt, was ich sicherstellen möchte, ist, dass die Menschen wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Es ist mir so viel wichtiger, als dass sie jetzt irgendwie Heilung erleben. Und etwas, was ich auch tue, ist, ich frage immer wieder mal, fühlst du etwas, wenn ich jetzt beim Gebet, wenn ich selbst etwas fühle, die Kraft ist da, frage ich nach, fühlst du etwas? Und wenn die Menschen sagen, ja, frage ich nach, was genau fühlst du? Und wenn sie das beschreiben, sage ich oftmals, okay, Heiliger Geist, als Zeichen, dass sie sehen, dass das nicht meine Kraft ist, sondern deine. Verstärke jetzt dieses Gefühl oder diese Kraft. Und dort haben wir auch wie wahnsinnige Dinge erlebt, wo auch Menschen umgefallen sind oder so. Und ich denke, wir haben angefangen, das zu machen, einfach aus dem Grund, dass so viel immer wieder gesagt haben, das ist deine Kraft, das ist nicht göttliches, das ist wahnsinnig, bla bla bla, aber das bist du und die Kraft kommt aus dir. Und wir versucht haben, damit den Menschen zu zeigen, nee. Deshalb das Gebet reinzutun und Heiliger Geist, damit sie sehen, dass diese Kraft nicht von uns ist, aber von dir. Mache das jetzt stärker.
Also du fragst nach, was spürst du? Sehr schön. Und du erklärst, was das sein könnte, dass die Menschen spüren.
Genau. Ich erkläre das. Ein wichtiger Grund, auch die Augen offen zu halten, ist, weil man einfach oftmals sieht, wenn sich der Heilige Geist auf eine Person setzt. Vielleicht sind Tränen da, die Augen flattern so, oder einfach der Ausdruck ist komplett anders. Sie zittern. Manchmal habe ich das Gefühl, so wie ein Engel mit der Taschenlampe auf sie scheint, so, das Gesicht wird heller. Und dort ist es eigentlich immer der Fall, wo ich nachfrage, was ist es, was du fühlst? Weil ich möchte Teil davon sein, was Gott tut jetzt und das Hören und Feedbacken. Und ich denke, es ist so eine Mischung von einer Zusammenarbeit von die Person, die etwas empfängt, ich wo versuche mit dem Heiligen Geist das freizusetzen, aber es ist Gott, der es schlussendlich tut. Ich habe das Privileg, eins mit dem zu sein, was er am Wirken ist und einfach das ganz natürlich, ohne Show, ich schreie nicht, ich bin ganz natürlich leise mit den Menschen am Beten, wie es ein normales Gespräch ist, in Vertrauen, Gott ist gut und er wird etwas tun.
Meine Erfahrung ist, wenn die Menschen, für die ich bete, eigentlich anfangen, Gottes Gegenwart zu spüren, dann ist eigentlich der halbe Sieg schon da. Und wie du schon gesagt hast, das Wichtigste ist vielleicht schon passiert, nämlich sie erfahren Gottes Liebe. Immer wieder habe ich es, dass ich für Menschen bete, die einfach vielleicht auch komplett im Kopf leben und die einfach nichts spüren und sich nicht bewegen und einfach nur dastehen wie so ein Stück Stein. Was machst du dann?
Wie gesagt, ich versuche, die offen zu halten und ich denke, man kann es wirklich wahrnehmen und dort frage ich nach. Ab und zu frage ich auch nach, wenn ich absolut nichts fühle. Und ich denke, wir sind ja nicht von Gefühlen geleitet, sondern von unserem Glauben. Das heißt, wenn jemand jetzt nichts fühlt, bedeutet das nicht, dass Gott wie nichts gewirkt hat. Aber auch dort frage ich, Heiliger Geist, gibt es etwas, was ich beten muss, damit auch dort wie die Herzen geöffnet werden können? Und ich denke, wirklich der Schlüssel ist es, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Weil kein, was auch immer, Schrittemodell kann Menschen zu einem Durchbruch führen, wie das der Heilige Geist tun kann. Das ist meine hundertprozentige Überzeugung und solche Modelle sind sehr wichtig, sie sind gut, aber sie sollen helfen, uns in diese Beziehung mit dem Heiligen Geist zu kommen. Jesus hatte nicht so ein Modell, er hat immer anders geheilt. Manchmal hat er Menschen berührt, manchmal haben Menschen ihn berührt, manchmal hat er ein Wort gesprochen, manchmal hat er seine Finger in die Ohren gesteckt, einmal hat er auf den Boden gespuckt und den Dreck genommen in die Augen getan. Also versuch mal, aus diesem Erlebnis ein Modell zu kreieren. Wird ziemlich schwer.
Wichtige Bemerkung. Jesus in dem Sinne hatte keine Modelle, sondern hat einfach auf Gott gehört und gehandelt.
Ja, er hat eigentlich auch nicht gebetet. Er hat einfach wirklich nur gesagt, sei geheilt. Punkt, fertig, Schluss.
Vielleicht müssten wir mehr Evangelium lesen, uns einfach daran orientieren, was da steht. Was für ein Werkzeug hast du, wenn einfach überhaupt nichts passiert und man so ein bisschen dasteht wie so ein Clown als Beter?
Ich denke, es ist ein Privileg, als Clown dazustehen. Es tötet so viel in uns ab, was abgetötet werden muss, wenn wir uns als Clown fühlen. Deswegen sehe ich es als Privileg und ich sehe es auch enorm wichtig zu verstehen, dass es nie um das Endresultat geht, wo wir uns so sehr darauf fokussieren. Wir sind sehr darauf fokussiert, stimmt ein prophetisches Wort oder nicht? Ist die Person geheilt oder nicht? Gott interessiert eigentlich das, was zuvor geschieht. Und zwar werden wir zur Art von Menschen, die im Glauben hinaustreten und uns eigentlich positionieren, damit der Heilige Geist auf uns ruhen kann. Hebräerbrief sagt, es ist unmöglich, Gott ohne Glauben zu gefallen. Mit anderen Worten, es ist nur möglich, Gott mit Glaube zu gefallen. Und Glaube bedeutet nicht, die Person ist geheilt. Das Wort stimmt. Glaube bedeutet, hey, hast du ein Problem? Darf ich irgendwie für dich beten? Glaube ist der erste Schritt, wo man sich hinauswagt. Oder mit anderen Worten, es gibt eine Bibelstelle, die sagt, gesegnet ist die Person, die Gott zu ihrem Vertrauen macht. Oder eine andere Bibelstelle, die sagt, gesegnet ist die Person, die Gott vertraut. Und in jedem Moment, wo ich jemand ein prophetisches Wort gebe oder die Hand auflege, um zu beten, oder jemand frage, ob ich für die Person beten kann, stellst du dich genau in diese Situation, wo du Gott vertraust. Und du selbst wirst gesegnet sein und im besten Fall wird auch die Person vor dir gesegnet sein. Das heißt, es ist immer eine Win-Win-Situation für das Reich Gottes. Das Matthäus-Evangelium dort sagt Jesus auch, so wie du dich heute vom Menschen zu mir bekennst, werde ich vor dem Vater dich bekennen. Und das sind einfach so Dinge, die ich im Hinterkopf halte. Auch wenn ich mich als Clown fühle vor den Menschen, vor Gott bin ich bereits ein Genie. Und wie ich bereits betont habe, wenn nichts geschieht in diesem Moment, was offensichtlich ist, bedeutet das noch lange nicht, dass nicht etwas später geschehen kann.
Ja. John Wimmer hat den fünften Schritt, das Nachgespräch oder das Weiterbegleiten genannt. Was passiert da bei dir?
Genau, wir tauschen auch immer wieder mal Kontakte aus. Aber was ich auch als sehr wichtig empfinde, ist, wenn man gebetet hat, möchten wir eigentlich sehen, ob sie testen können, ob etwas geschehen ist. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil die Menschen durch das Testen ihren Glauben demonstrieren. Es ist ein Riesenakt von Glaube eigentlich, wenn sie jetzt gerade sehen wollen, hey, kann ich etwas tun, was ich zuvor nicht tun konnte? Klar gibt es sehr, sehr viele Fälle natürlich, wo die Menschen das medizinisch bestätigen lassen müssen. Aber ich denke auch, es ist nochmals wichtig mitzuteilen, hey, Gott liebt sie, egal in welche Richtung es geht.
Also ganz praktisch bedeutet das, du hast gebetet und dann sagst du zu der Person, wie geht's dir jetzt? Probier mal, ob du das Handgelenk jetzt bewegen kannst.
Genau, genau.
Okay, auch ein schöner Moment und auch wahrscheinlich ein erstaunlicher Moment für viele, auch gerade Menschen, die Jesus nicht kennen, weil vielleicht eher davon ausgegangen wird, dass es so eine Art Segensgebet war, allgemeiner. Und dann diese Ansage, so, jetzt probier es aus. Wie reagieren Menschen, wenn du sie dann konkret sagst, jetzt probier es aus?
Ja, also sie versuchen es auch. Und das zeigt mir eigentlich, okay, sie glauben, etwas ist geschehen. Deshalb haben sie wahrscheinlich auch ja zu einem Gebet gesagt. Und die Aktionen, ja, sind alles Mögliche von Lachen, weil sie es kaum glauben können, dass sie jetzt geheilt sind, von Weinen, weil sie einfach überwältigt sind, von Herumrennen, Herumspringen vor Freude, von ganz nüchterner, krass, ja, ist jetzt gut, alles Mögliche. Oder auch von, natürlich, ja, es tut immer noch weh oder ist weniger. Wir fragen auch immer wieder mal nach, wenn es zuvor eine 10 ist und jetzt besser ist, wo befinden wir uns, wenn es bei 0 komplett weg wäre? Einfach so ein bisschen, um einordnen zu können, wo wir stehen. Und man kann immer noch ein zweites Mal beten, wenn du denkst, hey, die sind offen dafür und die Situation lässt es gut zu. Jesus hat auch mehrmals für einen Menschen gebetet, der blind war und danach Menschen sah, die wie Bäume ausgesehen haben. Hat er zweimal dafür gebetet, dafür, ja, daher können wir auch mehrmals für Menschen beten. Aber die Reaktionen teilweise sind köstlich und ja, ist unbezahlbar.
Das Fünf-Schritte-Gebet von John Wimber. Vielen Dank, dass du erklärt hast, wie du das anwendest, Andy. Was ich höre, ist, dass diese Schritte, diese fünf, eigentlich eher fast wie in einem Schritt bei dir laufen. Du kennst diese fünf Schritte, aber es passiert irgendwie auch ein bisschen alles gleichzeitig. Und das Wichtigste am Ende ist dir, dass der Mensch sich gewürdigt fühlt und mit Gottes Liebe verbunden wird. Hast du noch eigene Tipps und Tricks für das Power-Gebet oder für Power-Ministry, wenn wir das in unserem Alltag anwenden wollen?
Ich denke, zwei, drei Sachen sind noch wichtig. Nie den Menschen versprechen, dass sie geheilt werden. Es gibt einige, die tun das im Glauben und ich glaube auch, dass die Herzensmotivation dahinter, wie soll ich sagen, richtig ist, aber dennoch kann man sehr viel Schaden damit verursachen. Und nie die Medizin gegenüber Gott auszuspielen. Eine medizinische Heilung ist nie eine Zweiklassenheilung. Ich denke, Medizin ist ein Geschenk von Gott. Und ein wichtiger Tipp ist es wirklich, den Heiligen Geist zu suchen, nicht weil man sehen möchte, wie er übernatürlich wirkt, sondern weil man ihn besser kennenlernen möchte. Da ist es so wert, dass wir eine intime Beziehung mit ihm leben, einfach weil er unser Freund sein möchte und nicht unser Ministry Partner ist auf der Straße. Daraus entstehend, denke ich auch, wird man auch Vertrauen haben dem Heiligen Geist gegenüber, dass er wirkt. Wir haben zuvor über Menschen gesprochen, die in einer größeren Salbung gewirkt haben. Es gab jemand, der lebt leider nicht mehr. Ich glaube, der ist Dezember 2013 gestorben. Der hieß Kobus van Rensburg von Südafrika. Hatte unglaubliche Wunder und Zeichen. Es gibt viele Videos, Menschen, die vom Rollstuhl aufstehen, Krebs geheilt werden etc. Sie hatten die Gemeinde voll mit Rollstühlen, Krücken und so, mussten ein Abkommen schließen mit den Spitälern in der Region, dass sie das regelmäßig zurückbringen, weil die Spitäler diese nicht mehr hatten. Ich selbst habe Kobus nicht getroffen, aber seine Familie kennengelernt und beste Freunde und wollte natürlich verstehen, wie kam er zu diesem Punkt. Und sein bester Freund, John Wassermann heißt er, hat mir gesagt, weißt du, oder ich habe ihn gefragt, hey, du warst so oft mit Kobus unterwegs, hast dutzende Male erlebt, wie Menschen vom Rollstuhl aufstehen. Weshalb erlebst du das heute nicht in einem ähnlichen Maß, wie er das erlebt hat, wenn du so nahe dran warst? Und er hat mir gesagt, weißt du, wenn Kobus für Menschen im Rollstuhl gebetet hat und sie aus diesem herausgezogen hat, wusste er, dass er wusste, dass er wusste, dass er wusste, dass er wusste, dass die Person geheilt ist. Er hatte null Zweifel daran. Null. Weil durch die Beziehung zum Heiligen Geist hatte er dieses Vertrauen aufgebaut, dass er wusste, die Person ist geheilt. Und das hat mich schockiert, dass Kobus offensichtlich an einem Punkt durch seine Intimität mit Gott angelangt ist, dass er wusste, dass er wusste, dass er wusste, dass der Dieb kam, um zu stehlen, aber Gott kam, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Das ist jetzt so der Vers, der ihn angetrieben hat, Johannes 10,10. Leben im Überfluss. Aber auch dort, es ist nicht ein Schrittemodell. Es ist Beziehung, Offenbarung, die ihn zu diesem Punkt gebracht hat. Und ich denke, ich wünschte mir, dass wir das erleben dürfen als Leib Christi, als Individuum, in diese tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist, wo wir einfach nichts anderes tun, als mit unserem besten Freund andere Menschen anzusprechen. Und das die Zusammenfassung von Paul Ministry ist.
Andi, ich finde, das war ein super Abschlusswort. Du hast alles nochmal auf den Punkt gebracht. Vielen Dank, dass du bei mir im Stream warst. Und ich freue mich, wenn wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal tiefer einsteigen beim Thema natürlich, übernatürlich.
Danke, durfte ich Teil davon sein. Und danke an alle Menschen, die das hören. Und lass uns gemeinsam wirklich eine Revolution der Liebe starten und die Kraft des Heiligen Geistes in der Liebe demonstrieren.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? Ich bin Christian Dreschke und war heute im Stream mit Andi D'Amelio aus Bern. Allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und bleibt im Jesus-Flow. Bye-bye.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.